Herzlich willkommen zum Praxis-Checkup, dem Podcast mit praktischen Impulsen zu eurem Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon sind Wolfgang Illmeier und Astrid Kirchauer, die Hosts dieses Podcasts, und gemeinsam mit unseren Teams ist es unser Ziel, die österreichischen Arztpraxen unternehmerisch erfolgreicher zu machen. Worum geht's im heutigen Podcast? Wir haben heute wieder ein sehr, sehr spannendes steuerliches Thema, ein Thema, das uns alle betrifft. Es geht um die sogenannte Arbeitnehmerveranlagung oder um den Jahresausgleich. Herzlich willkommen, Astrid.
Hallo, Wolfgang.
Schön, dass du da bist, als unsere Steuerexpertin. Ich habe schon in der Einleitung gesagt, es geht heute um das Thema Arbeitnehmerveranlagung. Kannst du uns ein bisschen was zu den Basics der Arbeitnehmerveranlagung sagen, uns ein bisschen vertraut machen damit?
Ja, vielen Dank dafür. Ja. Die Arbeitnehmerveranlagung ist natürlich für medizinische Berufe etwas für Spitalsärzte, das heißt allem jene Mediziner, die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit beziehen, vom Spital oder von anderen Arbeitgebern. Die Arbeitnehmerveranlagung ist etwas, das man nicht machen muss, sondern machen kann in aller Regel. Das heißt, das wirst du in all jenen Fällen machen, wo du dir einen Steuergutschrift erwartest vom Finanzamt. Du hast ganze 5 Jahre Zeit, um deine Arbeitnehmerveranlagung zu machen. Also wenn wir an das heurige Jahr denken, an 2024, so kannst du heuer noch die Arbeitnehmerveranlagung für 2019 machen. Zu Beginn jeder Aufgabe oder jedes Unterfangens fragen wir natürlich uns, was bringt mir das? Und das sind ganz interessante Daten von der Statistik Austria. Die Arbeitnehmerveranlagung bringt dir im Schnitt eine Gutschrift von 630 Euro. Das sind die Werte aus der Arbeitnehmerveranlagung 2021, die vorliegen. Vielleicht runtergebrochen auf die Geschlechter. Die Arbeitnehmerveranlagung bringt Männern ganze 723 Euro und den Damen, den Spitalsärztinnen, 542 Euro. Das heißt, doch eine stattliche Gutschrift, die man nicht sozusagen auf der Strecke lassen sollte. Wann bringt dir die Arbeitnehmerveranlagung etwas? Wann kommt zu einer Gutschrift? Und zwar immer dann, wenn du zum Beispiel unterjährig eingestiegen bist. Also du bist jetzt eine Ärztin zum Beispiel in Karenz war und im sagen wir im April oder im September wieder begonnen hat zu arbeiten. Das führt dann jedenfalls zu einer Steuergutschrift. Aber auch wenn du Werbungskosten hast, wenn du Sondersgaben hast oder außergewöhnliche Belastungen, bringt's was, und vor allem auch für kinderreiche Familie oder Personen, die ein Kind haben und dafür Familienbeihilfe beziehen. Das sind also alles so Dinge, die in der Regel zu einer Steuergutschrift führen und die eben unbedingt die Arbeitnehmerveranlagung machen sollten.
Sollte man also unbedingt tun. Ich kann mich zurückerinnern, so als Student und so mit meinen auch kurzen Jobs und so, die ich gehabt habe, dass das eine große Auswirkung gehabt hat. Also ich habe das jedes Jahr gemacht und habe mich natürlich über diese Gutschriften sehr gefreut. Hat zur Finanzierung des Studiums gut beigetragen. Das heißt, ganz wichtiges Thema. Ich finde es auch großartig, das gibt es auch schon, glaube ich, seit ewigen Zeiten, die Regelung, dass man es auch rückwirkend diese 5 Jahre machen kann. Also eigentlich eine sehr faire Herangehensweise vom Steuergesetzgeber.
Ja, und versüßt wird dir dieser Zugang durch die Anspruchszinsen, die seit einigen Jahren laufen und die aufgrund des Zinsniveaus natürlich höher sind denn je. Das heißt, deine Gutschrift wird verzinst. Also du bekommst also nicht nur die Steuergutschrift, sondern die Anspruchszinsen auch noch dazu.
Großartig. Wenn ich das Ganze angehen möchte, wo kriege ich denn die Formulare für die Arbeitnehmerveranlagung her?
Also die Formulare physisch bekommst du vom Finanzamt. Wien-Mitte wäre hier dein sozusagen Punkt, wo du andocken könntest. Du bekommst sie aber auch von der Website des Finanzministeriums, vom BMF, und könntest sie dort physisch bestellen. Allerdings wäre anzuraten, die Arbeitnehmer online zu machen, eben über dieses Tool des Finanzamtes, über Finanz Online.
Da wandert ja seit vielen Jahren einiges in den Online-Bereich. Das will der Gesetzgeber natürlich auch so haben, dass die Verwaltung immer mehr digital auch passiert. Online-Veranlagung, hat die irgendwelche Vorteile für den Konsumenten sozusagen?
Ja, die hat zahlreiche Vorteile. Das heißt, du sparst dir natürlich einen Amtsweg. Mhm. Es ist ein kostenloses Tool. Du hast dort sämtliche Dinge, die du brauchst. Du siehst eben dein Steuerkonto, du siehst den Lohnzettel, den das Spital eingespielt hat für dich. Bis Ende Februar des Folgejahres müssen also alle Lohndaten von deinem Arbeitgeber eingespielt werden in Finanz Online. Sämtliche Dinge, die du auch gemacht hast, wie beispielsweise den Kirchenbeitrag, deine Spenden, werden vom Spendenempfänger oder von der Kirchenbeitragsstelle auch an Finanz Online weitergeleitet. Das heißt, du hast ein Tool, wo alle Daten für dich transparent sind. Und das Gute an der Arbeitnehmerveranlagung über Finanz Online ist, dass du eine Vorabberechnung machen kannst. Das heißt, du kannst dir anschauen, kommt es tatsächlich zu einer Gutschrift, und nur in dem Fall wirst du natürlich die Arbeitnehmerveranlagung durchführen.
Mhm. Gilt das auch für das normale Formular? Das heißt, wenn ich angenommen jetzt da keine Gutschrift bekomme, sondern es kommt eine Nachforderung, könnte ich das dann noch irgendwie zurückziehen oder so?
Nein, also wenn du das körperlich eingereicht hast, also mit einem Fragebogen, was liegt das Big? Also wenn du das versandt hast und es kommt zu einer Nachzahlung, dann ist das so.
Okay. Grundsätzlich, welche Voraussetzungen, weil du erwähnt hast, Finanz Online, also die digitale Form sozusagen, welche Voraussetzungen habe ich, was brauche ich dafür?
Also du brauchst eine ID Austria, früher war das die Handysignatur, das wurde eben abgelöst durch die ID Austria, und oder die Daten vom Finanzamt, die würdest du online beantragen und dann per Post oder persönlich beim Finanzamt abholen können. Wenn du dann einen Finanz-Online-Zugang freigeschalten hast, dann bekommst du auch deine Zustellungen, deine Bescheide vom Finanzamt elektronisch. Das ist auch wichtig, weil die Zustellung sehr weitreichende Folgen hat. Wenn dir ein Bescheid zugestellt wurde, dann hast du einen Monat Zeit für eine Beschwerde. Aus diesem Grund musst du eben wissen, wann die Zustellung erfolgt ist, weil wenn du mit dem Spruch des Bescheides nicht einverstanden bist, läuft diese Frist ab Zustellung eben dieses Monat, wo du noch eine Beschwerde dagegen erheben könntest. Hier wäre unser Tipp, dass du dann in Finanz Online deine Mailadresse angibst, damit einfach du informiert bist, wann die Zustellung erfolgt ist und somit keine Fristen versäumst.
Mhm, alles klar. Das ist sozusagen das Thema Antragsveranlagung. Es gibt ja manche Fälle auch, wo ich eine Arbeitnehmerveranlagung machen muss. Wann ist denn das so?
Genau, es gibt Fälle, wo eine Pflichtveranlagung erfolgen muss. Also wenn du jetzt beispielsweise ein Spitalsarzt bist oder eine Spitalsärztin und eben Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit beziehst, dann hast du die Möglichkeit, 730 Euro im Jahr dazu zu verdienen. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Vortrag hältst, dann kannst du das steuerfrei machen bis zu einem Limit von 730 Euro. Hinweis dazu, das ist eine Nettogrenze. Also wenn du jetzt 800 Euro bekommst und 70 Euro Werbungskosten hast, dann würdest du diese 730 Euro auch nicht übersteigen. Ja? Also das wäre ein Fall für eine Pflichtveranlagung. Wenn eine Pflichtveranlagung erfolgt, dann musst du diese Steuererklärung bis 30. April des Folgejahres abgeben. Also wenn du 2023 so die Grenze überschritten hast, dann würdest du bis Ende April eine Pflichtveranlagung durchführen oder bis 30. Juni, wenn du das Ganze über Finanz Online einreichst. Was sind weitere Fälle für eine Pflichtveranlagung? Immer dann, wenn bestimmte Steuerbegünstigungen zu Unrecht in Anspruch genommen wurden im letzten Jahr von der Lohnverrechnung des Spitals, wie zum Beispiel Pendlerpauschale, Familienbonus Plus, Homeoffice-Pauschale, Öffi-Ticket, Zuschuss zur Kinderbetreuung. Also wenn da die Voraussetzungen nicht vorliegen, dann kommt es im Folgejahr zu einer Pflichtveranlagung. Aber auch, wenn du zum Beispiel Kapitaleinkünfte bezogen hast und keine Kapitalertragssteuer abgezogen wurde. Du hast zum Beispiel ein Depot im Ausland. Dann bist du in der Pflichtveranlagung drinnen. Und auch, wenn du zum Beispiel einen privaten Grundstücksdeal abgewickelt hast und keine Immobilienertragssteuer abgezogen wurde, dann wäre das ein Anlassfall für eine Pflichtveranlagung.
Mhm. Da wird es dann schon ein bisschen komplizierter. Also die, in diesen Fällen, die du jetzt genannt hast, ist es wahrscheinlich auf jeden Fall empfehlenswert, das mit einem Steuerberater abzuwickeln.
Absolut, ja.
Also da wird dann nichts mit selber Formular ausfüllen oder digital das Ganze machen, sondern da muss man wirklich aufpassen, dass nichts passiert und dass man natürlich schaut, dass man nicht zu viel an Steuern auch zahlt. Stichtage hast du schon genannt, 30.04. haben wir uns gemerkt, 30. Juni haben wir uns gemerkt für die Finanz-Online-Abgabe. Gibt es noch andere Stichtage?
Ja, es gibt auch Fälle, wo du beispielsweise zwei oder mehrere Dienstverhältnisse nebenbei hast. Du hast ja vorher von deinen Studentenjobs gesprochen. Also es könnte natürlich sein, dass du für mehrere Personen tätig bist. Wenn das bei dir der Fall ist, dann musst du auch eine Pflichtveranlagung durchführen. Und für die, in diesem besonderen Fall, hättest du bis 30. September Zeit. Also das wäre ein weiterer Stichtag, aber damit hat es sich dann schon an Stichtagen. Grundsätzlich eine Anmerkung dazu, selbst wenn ein Pflichtveranlagungsgrund vorliegt, dann musst du nur dann eine Veranlagung durchführen, wenn dein Jahreseinkommen 13.981 Euro, das heißt rund 14.000 Euro beträgt, weil erst dann kommt es zu einer Steuerpflicht.
Alles klar. Wenn wir dich heute da haben als Steuerexpertin, was gibt's denn da an Steuertipps zu sagen? Was sind die besten Steuertipps für die Arbeitnehmerveranlagung aus deiner Sicht?
Ja, die Steuertipps sind, also ein grundsätzlicher Steuertipp, der sehr banal klingt, aber wichtig ist, gerade für einen Steuerberater, ist, dass du engmaschig Rechnungen aufhebst, dass du Dokumente aufhebst, sobald du eben eine Ausgabe, die beruflich im Connex steht, tätigst. Bitte heb die Rechnungen auf, heb auch die Kreditkartenrechnungen auf. Schleuder das in eine Lade oder mach dir einen Umschlag dafür, dass du einfach systematisch Rechnungen sammelst. Interessant sind bei der Arbeitnehmerveranlagung nämlich deine Werbungskosten. Was sind Werbungskosten? Das sind alle Ausgaben, die mit deinem Job in Zusammenhang stehen. Denken wir beispielsweise an Arbeitsmaterial, denken wir an digitale Arbeitsmittel. Ein jeder Spitalsarzt, eine jede Spitalärztin verfügt natürlich über den Computer, über Internet zu Hause, über Telefon, ja. Also dokumentier das und heb dir einfach Rechnungen auf. Das heißt, was ist interessant in der Arbeitnehmerveranlagung? Das sind Werbungskosten. Was verstehen wir unter digitale Arbeitsmittel? Digitale Arbeitsmittel sind alle Arbeitsmittel wie zum Beispiel Computer, Bildschirm, Tastatur, Drucker, Mobiltelefone, aber auch Dinge, die mit in Zusammenhang stehen, eine Maus, notwendige Software, Lizenzgebühren, wenn du zu Hause Word oder Excel hast. Auch Druckerscanner, wenn du solche Mittel angeschafft hast, dann sind die in der Arbeitnehmerveranlagung absetzbar. Hier kommt darauf an, wie viel sie gekostet haben. Wenn der Anschaffungswert über 1.000 Euro war, das ist also die Grenze für die geringwertigen Wirtschaftsgüter, dann wirst du die über 3 Jahre abschreiben. Wenn der Anschaffungswert unter 3.000 Euro war, brutto in diesem Zusammenhang, dann kannst du sie gleich in die Arbeitnehmerveranlagung aufnehmen und absetzen. Wichtig auch, dass du hier einen Privatanteil von 40% berücksichtigst. Das heißt, der Gesetzgeber geht davon aus, dass du einen bestimmten Teil privat verwendest und setzt diesen Teil mit 40% an. Auch dieser Ansatz ist zu challengen, wenn du beispielsweise 2 iPads zu Hause hast und sagst, einer ist für deine Recherchen, deine beruflichen, und einer ist für privates Shopping oder Urlaubsplanung, dann kannst du sagen, nein, ich gehe ab von diesen 40%. Also es gibt immer wieder im Steuerrecht die Möglichkeit, auch diese Vorgaben, die durch die Richtlinien festgelegt wurden, in Frage zu stellen. Ja? Du musst halt nur eine Begründung haben und das gut dokumentieren zu können. Also das wäre der Absatz von digitalen Arbeitsmitteln. Interessant ist natürlich auch Fachliteratur, also alle Bücher, alle Zeitschriften, alle Zeitungen, die mit deinem Fach in Zusammenhang stehen, können abgesetzt werden. Natürlich nicht Dinge allgemeiner Natur. Also wenn du jetzt ein Gewinn-Abo beispielsweise hast oder ein Woman-Abo, das wäre jetzt nicht etwas, das unter Fachliteratur zu subsumieren wäre. Interessant auch zum Beispiel Arbeitsmittel, Berufskleidung. Hier der Arztmantel ist etwas, das auch unter Arbeitsbekleidung absetzbar ist, aber natürlich nicht weiße Kleidung, die du zwar im Spital tragen musst, aber die auch allgemein getragen werden könnte. Da verwehrt dir das Finanzamt den Steuerabzug. Große Werbungskostenposten Posten wären auch doppelte Haushaltsführung oder Familien bei Heimfahrten. Wenn du jetzt beispielsweise aus Salzburg stammst und in Wien arbeitest, ja, und dein Partner, deine Partnerin lebt immer noch in Salzburg, verdient auch dort Geld, dann könntest du all die Aufwendungen, die für den Wiener Standort anfallen, also deine Wohnung in Wien bis zu einer bestimmten Betragsgrenze oder Größe natürlich, absetzen und auch deine Familienheimfahrten. Ja. Also das sind Werbungskosten, die viel an Steuergutschrift bringen würden. Interessant auch natürlich Fortbildungskosten oder Umschulungskosten, also alles, das mit einem Job in Zusammenhang steht, aber auch mit neuen Ausbildungen wäre unter Umschulungskosten absetzbar. Und last but not least sind in bestimmten Fällen auch Arbeitszimmer absetzbar, wobei das ist schon ein rotes Tuch für das Finanzamt. Es gibt nur bestimmte Berufe, wo man mutmaßen kann, dass der Mittelpunkt ihrer Tätigkeit in einem Arbeitszimmer liegt. Das wären beispielsweise Gutachter, Gutachterinnen, Schriftsteller oder Schriftstellerinnen. Also die könnten, wenn die örtlichen Voraussetzungen vorliegen, auch ein Arbeitszimmer in Abzug bringen. Das muss also ein Raum sein, der separierbar ist in der Wohnung. Und wenn ein Arbeitszimmer anerkannt wird, dann könnten Sie die anteilige Miete, anteilige Betriebskosten oder anteilige Abschreibung in der Steuererklärung aufnehmen. Nicht aber zum Beispiel, wenn jetzt ein Arzt oder eine Ärztin als Vortragender oder Vortragende tätig sind, dann wird der Mittelpunkt der Tätigkeit in dem Arbeitszimmer ausgeschlossen.
Verstehe. Wir merken uns sehr viele Kategorien von Ausgaben, die da steuerlich verwendet werden können. Wir merken uns, bitte alles sammeln, Belege sammeln etc. Ich habe es mir selber zum Beispiel jetzt da seit ein paar Wochen zumindest angewöhnt, dass ich das auch digital mache, dass ich wirklich die Belege gut fotografiere, dass das abgelegt wird etc. Früher habe ich das immer nur zerknüllt irgendwo in der Hosentasche spazieren getragen, also um einiges besser. Sammelt also wirklich die Sachen und man kann dann immer noch entscheiden, ist es steuerlich verwertbar oder nicht. Ganz wichtige Sache.
Ja, vielleicht auch ein Hinweis an dieser Stelle. Beim Finanzamt gilt auch dieses Prinzip der Glaubhaftmachung. Das heißt, selbst wenn ein Beleg abhanden gekommen sein sollte, man das aber sieht auf dem Bankkonto, dass eine Ausgabe getätigt wurde, dann ist das schon etwas, das man dem Finanzamt glaubhaft machen könnte. Mhm. Ja, aber wie du selbst sagst, vorbildlich, wie du das machst, digitale Aufbewahrung ist wunderbar. Auch ein Hinweis an dieser Stelle, auch bei den Belegen der Arbeitnehmerveranlagung hast du eine 7-jährige Aufbewahrungspflicht. Ja. Mhm. Also theoretisch ist es möglich, es ist in der Praxis seltener der Fall, dass Nachfragen kommen innerhalb von 7 Jahren. Also wenn, dann wird das gleich in Frage gestellt. Aber es trifft dich eine 7-jährige Aufbewahrungspflicht.
Mhm. Und dann kann man mit der großen Kiste zum Osterfeuer gehen und das Ganze verheizen.
Genau.
Thema Kinder, alleinerziehende Menschen, alleinverdienende Menschen. Wie sieht es da aus mit der Arbeitnehmerveranlagung?
Ja, also es gibt Absetzbeträge, die eben deine Lohnsteuer verringern. Und zwar sind das der Alleinerzieher-Absetzbetrag oder Alleinerverdiener-Absetzbetrag. Grundvoraussetzung für beide ist, dass du ein Kind hast, für das du mehr als 6 Monate die Familienbeihilfe bezogen hast. Also wenn jetzt beispielsweise dein Kind in der 2. Jahreshälfte geboren wird, dann steht für dieses Jahr dieser Absetzbetrag jedenfalls nicht zur Verfügung, weil eben für das Kind mehr als 6 Monate die Familienbeihilfe bezogen werden muss. Den Alleinverdiener-Absetzbetrag bekommst du dann, wenn dein Partner nur Einkünfte bis rund 7.000 Euro hat, und den Alleinerzieher-Absetzbetrag bekommst du, wenn du weniger als 6 Monate in einer Partnerschaft gelebt hast. Um wie viel reduziert sich dann deine Steuer? Bei einem Kind um 572 Euro und bei 2 Kindern beispielsweise um 774 Euro. Also auch Beträge, die ganz interessant sind.
Okay, seit dem Veranlagungsjahr 2019 gibt es ja das Thema Familienbonus und Kindermehrbetrag. Vielleicht kannst du dazu auch ein bisschen was sagen.
Ja, also der Familienbonus Plus ist auch eine attraktive Familienförderung. Was bringt dir das? Der Familienbonus Plus beträgt jährlich für minderjährige Kinder 2000 Euro und für Kinder ab 18 Jahre 650 Euro. Er kann entweder von einem Elternteil oder von beiden Elternteilen zur Hälfte in Anspruch genommen werden. Und der setzt eben auch da voraus, dass die Familienbeihilfe bezogen wird. Der kann natürlich schon von der Lohnverrechnung des Spitals abgezogen werden, sodass du sozusagen einen Liquiditätsvorteil hast. Wenn das nicht der Fall gewesen sein sollte in der Lohnverrechnung des Spitals, dann kannst du den auch in der Arbeitnehmerveranlagung geltend machen.
Mhm. Wie ist das, wenn ich für Kinder Unterhalt bezahle, Alimente bezahle? Was gibt es da für Regelungen?
Da ist es so, wenn du also die vorgeschriebenen Unterhaltsleistungen erbringst, dann steht dir der Unterhaltsabsetzbetrag zu. Der beträgt im Jahr für ein Kind 420 Euro und für zwei Kinder ganze 1044 Euro. Also sozusagen in allen Fällen, wo die Ehe geschieden wurde, kann der Unterhaltsabsetzbetrag geltend gemacht werden und zusätzlich auch der Familienbonus Plus, wenn du den eben teilst, zum Beispiel mit deinem Partner.
Verstanden. Wie ist es generell mit dem ganzen Thema der Spenden, Kirchenbeitrag und so weiter?
Spenden und Kirchenbeiträge fallen in eine Kategorie, die wir Sonderausgaben nennen. Du kannst dich vielleicht früher erinnern an die Versicherungen. Da hast du immer zum Beginn des neuen Jahres eine Info bekommen von den Sonderausgaben, die abzugsfähig waren für deine Lebensversicherung. Das ist weggefallen mit 2021. Das waren die sogenannten Topf-Sonderausgaben. Das heißt, die Kategorie der Sonderausgaben ist sehr reduziert worden. Heutzutage haben wir eben weiterhin noch die Spenden, den Kirchenbeitrag. Das sind also alles Dinge, die du leistest an Spendenempfänger oder an die Kirchenbeitragsstelle. Und wenn du diese Beiträge zahlst, dann wird auch dein Geburtsdatum abgefragt von den Spendenempfänger oder von der Kirchenbeitragsstelle. Wenn du das angibst, wird dann der Beitrag automatisch FinanzOnline zugeführt und der Abzug erfolgt automatisch. Beim Kirchenbeitrag sind das also, ist der Steuerbeitrag oder die Abzugsfähigkeit mit 400 Euro limitiert. Das soll allerdings auf 600 Euro erhöht werden. Und sollte FinanzOnline oder das Finanzamt keine richtige Erhöhung erfahren haben von der Kirchenbeitragsstelle oder den Spendenempfängern, dann müsstest du dich mit diesen Empfängern in Verbindung setzen, um das zu korrigieren. Weiterhin voll absetzbar unter dieser Rubrik sind die Steuerberatungskosten. Die fallen also auch unter Sonderausgaben und sind von dir selbst, vom Steuerpflichtigen selbst einzutragen. Also hier wird das FinanzOnline nicht von den Steuerberatern informiert über die Höhe der Steuerberatungskosten, sondern das wäre eine der seltenen Kategorien, die noch vom Steuerpflichtigen selbst einzutragen sind.
Mhm. Du hast jetzt eh schon erwähnt, es werden ja ein paar Sachen werden ja vollkommen automatisch gemeldet. Was ist denn da sonst noch dabei?
Also wie erwähnt schon, die Kirchenbeiträge, Spenden, auch den Nachkommen von Schulzeiten beispielsweise oder von freiwilligen Weiterversicherungen und seit dem Jahr 2022 die sogenannten Öko-Sonderausgaben. Wenn du eben einen Heizkessel installierst, dann gibt es unter bestimmten Voraussetzungen Förderungen dafür, Sonderausgaben, und diese Förderungen würden auch automatisch dem Finanzamt gemeldet werden.
Mhm. Viele Menschen haben ja einen Weg zum Beruf, zur beruflichen Ausübung. Da ist das Stichwort die sogenannte Pendlerpauschale. Kannst du uns dazu ein paar Fakten sagen?
Ja, die Pendlerpauschale und der Pendler-Euro, das sind also zwei Werbungskosten, die zusammen anfallen. Steht dir immer dann zu, wenn dein Wohnort weit von der Arbeit entfernt ist und dir auch die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zumutbar sind. Das ist nicht etwas, was der Spitalsarzt oder die Spitalsärztin selbst bestimmen kann, sondern da gibt es objektivierbare Kriterien. Und zwar wird in so einem Fall der Pendlerrechner zu Rate gezogen. Also wenn du jetzt beispielsweise in Niederösterreich wohnst und im AKH arbeitest, dann würdest du den Pendlerrechner auf der Homepage des BMFs Finanzministeriums eben abrufen und dort deine Koordinaten, also sowohl Arbeitsplatz als auch Wohnort eingeben. Und dann bekommst du eben ausgedruckt, ob dir so eine Pendlerpauschale zusteht. Dieses Formular könntest du dann entweder deinem Arbeitgeber geben oder den Outcome selbst in der Arbeitnehmerveranlagung eintragen. Also das wäre die Abzugsfähigkeit der Pendlerpauschale. Es ist so, dass dir auch der Arbeitgeber seit einigen Jahren ein steuerfreies Jobticket zur Verfügung stellen kann. Bis zum letzten Jahr, bis inklusive 2022, war es so, dass du, wenn du ein steuerfreies Jobticket bekommen hast, keine Pendlerpauschale absetzen konntest. Das hat sich seit der Arbeitnehmerveranlagung oder seit dem für das Jahr 2023 geändert. Seit 2023 reduziert dieser steuerfreie Kostenersatz deine Pendlerpauschale. Ein Hinweis zu Firmenwagen, wenn du einen Firmenwagen zur Verfügung gestellt bekommst, dann schließt das die Pendlerpauschale grundsätzlich aus. Mhm.
Wird wahrscheinlich bei den Ärzten nicht so oft vorkommen wie vielleicht in anderen Unternehmen, dass man vielleicht einen Firmenwagen hat, aber natürlich ein Thema, das für die Finanz besonders wichtig ist und ein Thema, über das immer viel diskutiert wird, interessiert natürlich jeden. Sehr wissensintensiver Beruf, die Ärztinnen und Ärzte müssen sich ständig ausbilden, müssen sich fortbilden etc., zählt wahrscheinlich auch zu den Werbungskosten, oder?
Ja, also sämtliche Bildungsmaßnahmen, Kosten für Fortbildung, Kosten für Ausbildung oder auch eine umfassende Umschulung, wenn du sagst, du willst in ein ganz neues Feld einsteigen, das sind alles Kosten, die eben als Aus- oder Fortbildungskosten absetzbar sind. Was kannst du dann konkret absetzen? Du kannst die Kursgebühren absetzen, Kursunterlagen, Prüfungsgebühren, Kopierkosten, aber auch zum Beispiel die Fahrtkosten zu Kursorten. Mhm. Also all das, was dir nicht ersetzt wird, beispielsweise vom Veranstalter, sind bei dir in der Arbeitnehmerveranlagung aufzunehmen. Mhm. Das wären die Aus- und Fortbildungskosten.
Mhm. Also wenn man sich quasi ein Ausbildungsprogramm aussucht, das sind ja durchaus teure Ausbildungen, die es da gibt, macht einen Unterschied und die kann man natürlich den Steuervorteil schon abziehen und das ist vielleicht schon einmal eine Entscheidungsgrundlage dafür, dass man es dann macht oder nicht macht. Also eine wichtige Sache.
Vielleicht Hinweis hier auch an den Zeitpunkt. Es geht immer darum, wann du die Zahlung getätigt hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein BE machst, ja, dann geht es darum, das sind dann Werbungskosten in dem Veranlagungszeitraum, wo du das gezahlt hast, nicht wenn du die Rechnung bekommst. Also es gilt auch bei der Arbeitnehmerveranlagung immer das Zufluss-Abfluss-Prinzip.
Mhm. Alles klar. Bei den Ärztinnen und Ärzten, die angestellt sind, sind ja meistens dann Krankenhäuser oder ähnlich, wo man angestellt ist. Da gibt es ja meistens auch den Betriebsrat, die Betriebsratsumlage, die vielleicht auch ein Kostenfaktor ist. Wie ist es damit? Kann ich die auch abschreiben?
Ja, absolut. Also die kannst du auch unter der Rubrik sonstige Werbungskosten in Abzug bringen. Das ist also auch etwas, das deine Steuerschuld schmälert.
Mhm. Wir sprechen von Ärztinnen und Ärzten. Wir haben viel mit Krankheiten zu tun etc. Krankheiten, Behinderungen, Diäten und so weiter kann uns auch selber betreffen. Ja. Können wir das irgendwie geltend machen?
Ja, da sind wir in der Rubrik der außergewöhnlichen Belastung. Das ist also etwas, das dir unfreiwillig sozusagen widerfährt. Unter dieser Rubrik fallen vor allem die Krankheitskosten. Also selbst wenn du jetzt einen Wahlarzt konsultierst, auch wenn du eine Brille anschaffst, all Medikamente beispielsweise, also all das, was dir eben nicht von der Sozialversicherung ersetzt wird, sind unter die Krankheitskosten zu subsumieren. Wichtig dabei, die kommen oft nicht reduzieren oft nicht die Steuerpflicht, weil ein bestimmter Selbstbehalt abhängig von deinem Einkommen zu übersteigen ist. Das heißt, ein Hinweis dazu, wenn du jetzt zum Beispiel eine Zahnregulierung oder einen gröberen Eingriff planst, dann zahlt sich das aus steuerlicher Sicht oft aus, das in einem Veranlagungszeitraum zu zahlen. Also keine Ratenzahlung, wenn du jetzt beispielsweise mehrere Inlays brauchst, sondern in einem Veranlagungszeitraum, also 2024, weil dann ist es relativ wahrscheinlich, dass du diesen Selbstbehalt übersteigst und dann kommt das Ganze zum Ansatz und bringt eine Steuergutschrift.
Mhm. Vielleicht ein Thema noch, es gibt ja die komplett antragslose Arbeitnehmerveranlagung auch. Wann erfolgt denn eine solche?
Also seit 2017 führt das Finanzamt automatisch eine antragslose Arbeitnehmerveranlagung vor. Wann kommt es zu der? Das kommt dazu, wenn es keinen Pflichtveranlagungsgrund gibt. Und wenn du bis zum 30. Juni des Folgejahres, also eben im ersten Halbjahr beispielsweise 2024, keine Arbeitnehmerveranlagung selbst durchgeführt hast, dann kann es sein, in bestimmten Fällen, dass grundsätzlich eine Steuergutschrift eintritt, wenn du zum Beispiel im Jahr 2023 unterjährig wieder eingestiegen bist in den Job, ins Spital zum Beispiel, und sich dadurch eine Steuergutschrift ergibt. Es ist so, du wirst immer so berechnet, als wärst du das ganze Jahr da in der Lohnverrechnung. Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Karenz war und im Juni 2023 eingestiegen bin, dann ergibt sich automatisch durch diesen unterjährigen Wiedereinstieg eine Steuergutschrift. Und das wäre ein Fall, wo eine antragslose Arbeitnehmerveranlagung automatisch erfolgt. Die kannst du aber weiter sozusagen abändern. Das heißt, du hast weiterhin die Möglichkeit, 5 Jahre lang zusätzliche Werbungskosten geltend zu machen. Also damit ist es nicht getan, sondern die könnte weiter sozusagen optimiert werden.
Mhm, perfekt. Ich kenne mich aus. Das war heute ein Podcast mit wirklich geballter steuerlicher Information, mit sehr viel Wissen, das da drinnen ist. Wir halten das für ein ganz, ganz wichtiges Thema. Jeden Angestellten, Arzt, jede Ärztin, die das betrifft, jeder sollte das beachten. Das ist ganz wichtig. Man kann sich da wirklich Geld zurückholen. Es sollte wirklich ausnahmslos jeder nutzen, die Möglichkeiten, die es da gibt. So ein Podcast hat den großen Vorteil, dass man sich's immer wieder anhören kann. Also man kann dann jedes Jahr da reinhören und sich diese Tipps holen. Da war ganz, ganz viel drinnen, also wirklich viel, was euch was bringt. Das heißt, hört's immer wieder rein. Für Fragen stehen wir sowieso jederzeit zur Verfügung. Informationen dazu in den Shownotes. Ja, war mir eine große Freude, Astrid. Dankeschön für den, dass du uns an deinem gewaltigen Wissen teilhaben hast lassen. War sehr interessant.
Danke, Wolfgang.
Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Alles Gute.